Ja, ich bin also einigermaßen in Verlegenheit. Ich habe einen Vortrag zu halten. Man gibt mir doch jetzt 45 Minuten. Das ist schon mal etwas. Aber ich muss auch noch eine Menge Bücher vorstellen. Das wird alles sehr, sehr schwierig. Ich weiß auch nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich werde im Laufe des Vortrags auf einige Bücher hinweisen. Dann brauche ich das hinterher nicht mehr tun. Ich hoffe, dass ich da nicht zu großes Durcheinander anrichte. Mal sehen, wie das klappt. Auf jeden Fall, das Thema ist sehr schön. Die Bibel fasziniert mich, weil sie mein Leben verändert. Was heißt schön? Ich habe viel darüber nachdenken müssen. Und beim Nachdenken sind mir drei Fragen wichtig geworden. Ich weiß nicht, ob ich alle drei beantworten kann, aber vielleicht zwei. Die erste Frage, stimmt das überhaupt? Fasziniert mich, und damit meine ich mich persönlich, die Bibel? Dann die zweite Frage, hat die Bibel mein Leben wirklich verändert? Können das meine Mitmenschen bestätigen? Und die dritte Frage, da müsste man dann einen extra Vortrag für halten, der würde auch wahrscheinlich nicht reichen, und leider gibt es ja kein Patentrezept. Was muss passieren, dass die Bibel mich vielleicht wieder neu fasziniert und dass mein Leben verändert wird? Also drei ganz wichtige Fragen. Eigentlich brauchte man drei Vorträge dafür, aber versuchen wir es mal so in 40, 45 Minuten einigermaßen anzutippen. Also die erste Frage, fasziniert mich die Bibel wirklich? Und da möchte ich eine Vorbemerkung machen. Wenn wir von der Bibel reden, und das haben wir eben in dem Vortrag von Siegfried deutlich gehört, dann reden wir von dem Wort Gottes, von der Heiligen Schrift. Nicht nur ein Buch, sondern das Buch, die Heilige Schrift, in der sich oder in die sich Gott geoffenbart hat. Ohne die Bibel, ohne Wort Gottes, ohne Heilige Schrift kann ich Gott nicht erkennen. Einer der vielen Namen unseres Herrn Jesus, Offenbarung 19, Vers 13, lautet das Wort Gottes. Und deswegen ist es Unsinn, wenn man heute auch in freikirchlichen Kreisen des Öfteren hört, also ich muss mir das immer wieder sagen lassen, nach Vorträgen, manchmal wird man auch unterbrochen, ich glaube an Jesus, ich glaube nicht an die Bibel. Oder ich glaube nicht an ein Buch, sondern an eine Person. Ich weiß nicht, ob euch auch schon mal dieses Argument gebracht wurde. Das hört sich ja ganz nett an. Man möchte damit die Beziehung zum Herrn auch irgendwie unterstreichen. Aber wir können den Herrn Jesus nicht trennen von dem Wort Gottes. Wenn ich das Wort Gottes nicht habe, nicht ernst nehme, ja, dann habe ich auch keine Beziehung zu dem Herrn Jesus. Er ist das Wort Gottes. Der dreieinige Gott und die Bibel, das Wort Gottes, kann man nicht voneinander trennen. Wenn ich sagen würde, ich vertraue meiner Frau Ulla, die da hinten am Büchertisch sitzt, aber ich glaube kein Wort von ihr, dann würde man mich für verrückt halten oder mich zum Psychiater schicken. Aber genau das macht man heute mit der Bibel. Ich glaube an Jesus, aber nicht an sein Wort. Und das ist auch so wichtig, dass wir daran denken, wenn wir jetzt auch bei diesem Thema das vor uns haben. Also wenn wir bekennen mit unserem Mund, die Bibel fasziniert mich, dann meinen wir damit, ja, Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist, die beeindrucken, die faszinieren mich. Also Bibel, und wenn ich jetzt auch viel von der Bibel rede, dann meine ich damit immer auch unseren Herrn Jesus, Gott, den Vater und auch den Heiligen Geist. Eine zweite kurze Vorbemerkung, das Wort Faszination, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, dass wir diese Bibeltag darunter gestellt haben, wahrscheinlich von dem Magazin Faszination Bibel, kommt aus dem Lateinischen, fascinare, habe ich im Duden nachgelesen, kann man auch übersetzen mit entzücken oder mit bezaubern oder auch mit verblenden. Also ein ganz interessantes Wort. Und wenn wir uns dann mal die Frage stellen, Ja, hat die Bibel wirklich solch eine Faszination, solch einen Einfluss auf mein Denken, auf mein Leben? Also ein ganz starkes Wort, um einen enormen emotionalen und verändernden Eindruck zu beschreiben. Die Bibel fasziniert mich. Und dann kommt die Frage, ist das eine treffende Beschreibung meiner Beziehung zur Bibel und auch zum Herrn Jesus? Entzückt, bezaubert, geblendet, was mein Herz betrifft, aber auch was meinen Kopf betrifft. Ja, und dann wird man sehr klein und dann muss man bekennen, Herr, wenigstens ich muss bekennen, von dieser Faszination ist oft in meinem Leben nicht viel zu sehen. Ich möchte von den vielen Beispielen aus der Bibel zwei herausgreifen von Menschen, die wirklich fasziniert, entzückt waren vom Wort Gottes. Ganz bekannte Verse, die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich auch auswendig, haben sie irgendwann mal gelernt. Psalm 19, da ist David, der zuerst in den ersten Versen die Schöpfung beschreibt, aber dann ab Vers 8 das Wort Gottes beschreibt. Und ich lese diese Verse vor ab Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, besteht ewig. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, sind gerecht allesamt. Und dann ein wunderschönes Wort. Sie, die kostbarer sind als Gold und viel gediegenes Gold, süßer als Honig und Honigseim. Merkt ihr etwas? Da ist ein Mann so bezaubert, so entzückt, so geblendet von der Herrlichkeit, von der Schönheit des Wortes Gottes und natürlich des Gottes selbst. Derselbe David hat dann den berühmten und langen Psalm 119 geschrieben, wie ich annehme oder wir annehmen. Nur ein paar Verse aus diesem wunderschönen Psalm, Vers 24. Deine Zeugnisse sind auch meine Wonne. Vers 97. Wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Vers 111. Deine Zeugnisse sind die Freude meines Herzens. Vers 162. Den kennen wir wohl alle. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Also hier sehen wir, dass der David nach Bildern ringt, um die Schönheit, die Herrlichkeit des Wortes Gottes zu beschreiben. Und bitte denkt daran, der David hatte nur die 5 Bücher Mose, höchstwahrscheinlich. Der hat das Gesetz Gottes nachgedacht, Tag und Nacht, sich daran erfreut. Ich frage mich heute, welche Kapitel hat er vor sich gehabt, dass er so entzückt war vom Wort Gottes. Wie muss uns das beschämen? Wir haben die ganze Palette der alten neutestamentlichen Schriften. Ja, und wir quälen uns manchmal dadurch und von diesem Entzücken, von dieser Freude so wenig zu sehen. Eine zweite Person ist Jeremia, Kapitel 15, Vers 16, der in einer ganz tragischen Situation ausbricht, auch in eine Beschreibung des Wortes Gottes, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Das sind zwei Männer für viele, Männer und Frauen der Bibel, die entzückt waren vom Wort Gottes, fasziniert. Und beide Männer suchen nach Vergleichen, um deutlich zu machen, wie sehr sie das Wort Gottes schätzen. Und wie sie Gott schätzen und lieben, der diese Worte gesprochen und geschrieben hat. Und wenn wir jetzt mal einen Test machen würden, wir sind ja in einer Schule, wir würden Zettel verteilen mit vielen Kulis und wir würden euch bitten, schreibt mal in 3, 4 Sätzen, was euch der Jesus, was euch die Bibel bedeutet. Was würde man lesen, wenn ich ganz aufrichtig und ehrlich schreiben würde, was mir der Herr, was mir die Bibel wert ist? könnten wir dann auch solche Bilder benutzen wie David oder wie der Jeremia. Wie Faszination aussehen kann, und damit käme ich zu einem Buch, das die meisten von euch kennen, Wahre Jüngerschaft von William MacDonald. Das sollte ja jeder Christ gelesen haben. Da wird ein Brief zitiert, den ich nicht ganz vorlesen möchte, aus Zeitgründen, wo ein Verlobter seiner Verlobten schreibt und begründet, warum er sich entlobt. Und da schreibt er unter anderem: Es gibt nur eines, womit ich es todernst meine, und das ist der Kommunismus. Er ist mein Leben. Und hier sucht er auch nach Bildern. Meine Arbeit, meine Religion, mein Hobby, mein Schatz, meine Frau, meine Geliebte, mein Brot und mein Fleisch. Ich arbeite des Tages dafür und träume davon in der Nacht. Diese Beschlagnahmung ist ständig im Wachsen begriffen und wird niemals abnehmen. Deshalb kann ich keine Freundschaft, keine Liebesaffäre oder auch nur eine Unterhaltung aufrechterhalten, ohne sie in Beziehung zu dieser Macht zu bringen, die mein Leben führt und leitet. Ich bewerte Menschen, Bücher, Ideen und Handlungen danach, wie sie das Ziel des Kommunismus beeinflussen und wie sie dazu stehen. Ich war schon im Gefängnis wegen meiner Ideale und wenn nötig, bin ich auch bereit, mich dafür für das Exekutionskommando stellen zu lassen. Ist in den 50er Jahren geschrieben worden, im letzten Jahrhundert. Aber meine Frage ist, könnten wir solch ein Bekenntnis unterschreiben, wenn wir statt Kommunismus Jesus Christus oder die Bibel einsetzen könnten? Meine Frau, meine Geliebte, ich träume davon in der Nacht, dass ich kann keine Beziehung aufrechterhalten, ohne sie in Beziehung zu bringen zu dieser Idee, zu dieser Macht, zu diesem Herrn, zu diesem Wort Gottes. Ich denke, das ist jemand, der fasziniert ist. Und das sollte eigentlich unser Leben ja auszeichnen. Einfach, dass ja der Herr uns so wichtig ist, dass wenn wir in Gespräche kommen, Kontakte mit Menschen, wir müssen einfach davon reden, wie die Apostel in Apostelgeschichte, sie können nicht schweigen. Das heißt fasziniert sein. Kann ich das von mir sagen? Dann muss ich sagen, nein, es ist nicht so. Wir haben in unseren Glaubensliedern oder geistlichen Liedern in der Brüderbewegung ein Lied, das nicht mehr gesungen wird. Ich finde das auch gut so, weil wir es nicht ehrlich singen können. Aber das Lied kommt gar nicht aus der Brüderbewegung, sondern kommt ausgerechnet von einem Protestanten, der konvertiert ist zum Katholizismus. Er hat sich dann einen neuen Namen gegeben, Angelus Silesius. Der hieß früher Johann Schäffler. Und ich lese mal ein paar Verse vor, da wird einem rot hinter den Ohren. Dank dir, o Herr, dass Gold und Schätze und Pracht und Schönheit dieser Welt, dass kein Ding mich je kann ergötzen, das mir die Welt vor Augen stellt. Mein Jesus, du bist meine Freude, mein Gold, mein Schatz, mein schönstes Bild. Nur du bist meine Lust und Weide und was mein Herz für ewig stillt. Du bist allein mein Licht und Leben, die Wahrheit selbst, das ewige Wort. Du bist der Stamm unzähliger Reben, bis meiner Seele Fels und Hort. Dein Reichtum ist nicht zu ergründen, und deine Treue wankt nicht. Und alles, was in dir zu finden, erbleichet und veraltet nicht. Den letzten Vers spare ich mir. Wer kann das von uns sagen? Ich würde mich freuen, den kennenzulernen. Da kann man wirklich nur trauern, da kann man nur weinen und sagen, Herr, wo sind wir gelandet? Ein Mann, der vor 350 Jahren gelebt und diese Lieder gedichtet hat. Oder haben wir mal eine Erfahrung gemacht, die man nachlesen kann in der Biografie von der Patricia St. John über ihren Vater Harold St. John, Reisender in Sachen Gottes. Habe ich noch niemals hingelegt, um euch das zu zeigen. Eine ganz großartige Lebensbeschreibung ihres Vaters. Die Autorin dürfte euch ja bekannt sein durch die vielen Kinderbücher und Filme. Geheimnis vom Wildenwald, Spuren im Schnee. Und die hat eine wunderbare Biografie über ihren Vater geschrieben. Der war so ein Reisebruder in aller Welt, der gerade auch durch seine Christusähnlichkeit aufgefallen ist und der das Wort Gottes geliebt und gelehrt hat, für viele ein ganz großer Segen war. Eine wunderschöne Biografie der Tochter. Jetzt müsste ich sie hier haben, um dann euch davor auch zu lesen. Hier ist es. Der schreibt, oder sie zitiert dann aus einer Botschaft von ihm vor jungen Leuten: Manche Nacht meiner Jugend, also das ist dieser Vater, dieser Harold Sengjon, war das Licht der Bibel für mich so strahlend, dass ich manchmal schon die Morgendämmerung hereinbrechen sah, ehe ich mich von meiner Bibel losreißen konnte, die ihre Schätze vor mir ausschüttete. Ich habe oft lange Stunden damit verbracht, der Bedeutung eines Wortes bis in seine hintersten Winkel nachzuspüren oder eine Zeitform in all ihren Bedeutungen auszuloten. Und merkt euch, das Leben eines Menschen ist niemals einsam, wenn er Mose und die Propheten, ja unseren Herrn Jesus Christus selbst, zum Freund hat. Das finde ich gewaltig. Hast du das mal erlebt? Dass das Licht der Bibel so strahlend war, dass ich manchmal die Morgendämmerung hereinbrechen sah, ehe ich mich von meiner Bibel losreißen konnte, die ihre Schätze vor mir ausschüttete. Ich kann das bezeugen, Gott ist mein Zeuge. Ich kenne solche Zeiten aus der Vergangenheit, als junger Christ. Aber ich frage mich, wann ist es in den letzten Wochen und Monaten in meinem Leben so gewesen, dass das Licht der Bibel, die Schönheit der Bibel mir so groß wurde, dass ich mich losreißen musste? Schade, dass diese Zeiten so wenig sind in unserem Leben und manche von euch werden sie überhaupt nicht kennen. Welch eine Tragik. Manchmal gleichen wir den Israeliten in der Wüstenwanderung. Aus Ägypten befreit, wir würden sagen bekehrt, aus der Welt, gerettet durch das Blut des Lammes. Das werden wir wohl die meisten hier freudig bekennen. Jetzt unterwegs in der Wüste, da bekamen sie dann die Speise Gottes, Manna, Brot aus dem Himmel. Das war ihre Nahrung. In 2. Mose 16 wird beschrieben, der Geschmack war wie Honig mit, Kuchen mit Honig, so rum. Kuchen mit Honig. Und das ist ein Bild auf unseren Herrn Jesus. Er selbst, Johannes 6, wendet das Bild des Mannes auf sein Leben an. Er ist das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist und der Welt das Leben gibt. Er sollte unsere Speise sein. Und auch ein Bild vom Wort Gottes, die Nahrung des Volkes Gottes auf dem Weg durch diese Welt. Zuerst waren die Israeliten begeistert. Es sah gut aus, roch gut, schmeckte gut. Man hatte viele Rezepte erfunden. Man konnte es mahlen, man konnte es kochen, man konnte es backen. Es war also sehr gesund und sehr nahrhaft. Aber etwa 2 Jahre später, in 4. Mose 11, schmeckte es nicht mehr. Sehnt nicht zurück nach der Speise Ägyptens. Gurken, Knoblauch, Zwiebeln, diese scharfen Sachen, die normaler Mensch nicht gerne isst, wenn ich mich zu diesen zählen darf. Danach sehnten sie sich. Nur das Manna sehen unsere Augen. Wie ist das möglich? In solch einer kurzen Zeit. Zuerst begeistert von dem, was Gott gegeben hat als Speise. Nur das Manna. Und schließlich ungefähr 38 Jahre später, kurz vor Ende der Wüstenreise, 4. Mose 21, da beschweren sie sich bei Mose, unsere Seele ekelt sich vor dieser elenden Speise. Ist das die Geschichte von Faszination Manna? Oder vielleicht auch deine und meine Geschichte von Faszination Bibel? Eine Zeit großer Begeisterung nach der Bekehrung, dann eine Zeit der Gewöhnung mit Frust und schließlich eine Verachtung des Wortes Gottes. Das geben wir natürlich als gut erzogene Christen nicht so offen zu. Aber das allgemeine Desinteresse am Bibelstudium, die fehlende Lust und Freude fürs Bibellesen oder am Bibellesen und die gleichzeitig wachsende Begeisterung für Spiel, Sport und Unterhaltung machen deutlich, die Wertschätzung und Faszination der Bibel und unseres Herrn Jesus nimmt mit ganz wenigen erfreulichen Ausnahmen rapide ab, so wie der DAX in den letzten Wochen. So viel zu dieser Frage, stimmt das? Fasziniert mich die Bibel wirklich? Zweite Frage, hat die Bibel wirklich mein Leben verändert? Und hält dieser Prozess auch an? Kann das meine Frau bezeugen? Meine Kinder, meine Nachbarn, Kollegen, Mitgeschwister in der Gemeinde? Es ist ein sehr, sehr schönes und wichtiges Buch, neu erschienen, neu aufgelegt worden von Jay Adams. Der Autor ist wahrscheinlich bekannt. Christsein auch zu Hause. Familienleben biblisch gestalten. Da geht es dann um ganz praktische Fragen, wie das aussehen kann in der Familie. Offenheit, Ehe, heiraten oder nicht, die ideale Ehefrau, der liebende Ehemann, christliche Erziehung. Von der Ehe mit einem ungläubigen Ehepartner. Fangen Sie jetzt an, ganz praktische Ausführungen, immer mit einem Test, mit einem Fragenteil. Darum geht es, Christsein auch zu Hause. Kann man das in meinem Leben erkennen? Spurgeon berichtet von einem Mann, der so gut predigte und so schlecht lebte, dass man über ihn sagte, wenn er auf der Kanzel ist, sollte man ihn nicht herunter und wenn er unten ist, sollte man ihn nicht herauflassen. Ist eine treffende Beschreibung meines Lebens, müsste meine Frau mal fragen. Ich meine, ihr werdet froh sein, wenn ich gleich hier runtersteige, weil ihr alle Hunger habt. Aber da steckt doch eine Weisheit oder eine Erkenntnis hinter. Diese Diskrepanz, dieser Widerspruch von dem, was wir bekennen und was wir reden und was wir leben. Wenn er auf der Kanzel ist, sollte man ihn nicht herunter. Und wenn er unten ist, sollte man ihn nicht hinauflassen. Hatte Friedrich Nietzsche recht, wenn in seinen Werken der Antichrist oder also sprach Zarathustra seinen ganzen Hass und Spott und Hohn über die Christen und die Bibel ausspuckt. Ich zitiere die bekannten Sätze. Eure Gesichter sind immer eurem Glauben schädlicher gewesen als unsere Gründe. Wenn jene frohe Botschaft eurer Bibel euch ins Gesicht geschrieben wäre, ihr brauchtet den Glauben an die Autorität dieses Buches nicht so halsstarrig zu fordern. Eine neue Bibel sollte durch euch fortwährend entstehen. So aber hat all eure Apologie des Christentums ihre Wurzel in eurem Unchristentum. Mit eurer Verteidigung schreibt ihr eure eigene Anklageschrift. Ist natürlich sehr, sehr provozierend geschrieben, aber steckt da nicht eine richtige Beobachtung hinter? Wenn das alles wahr ist, Faszination Bibel, ich liebe dein Wort und ich liebe den Herrn, ja, dann müsste das doch Auswirkungen haben. Und dann müssten wir das doch in unserem Leben ausstrahlen, egal ob wir nun aus Friesen oder Bayern sind oder Rheinländer, die etwas leichter grinsen und lachen können. Es geht doch um das, was wir ausdrücken durch unseren Lebensstil. Du bist meine Freude, mein Gold, mein Schatz, mein höchstes Glück. Das wird sich dort dann im Leben deutlich zeigen. Wir sollten ein Brief Jesu Christi sein, davon schreibt Paulus in 2. Korinther 3. Gekannt und gelesen von allen Menschen. Geschrieben nicht mit Tinte, schreibt Paulus, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Also ein Brief Jesu Christi, ein Eilbrief, eine Bibel auf zwei Beinen, wie Wolfgang Dück einmal gesagt hat. Welche Botschaft vermitteln wir durch unsere Mitmenschen, durch unser Altersleben? Was können Sie an uns lesen? Ist in meinem Leben irgendein Charakterzug des Herrn Jesus wiederzufinden? Es gibt eine erschreckende Studie von Barna Institut, dürfte bekannt sein aus den USA, Meinungsforschung, 2007 gemacht, veröffentlicht in dem Buch Unchristlich. Zum Sonderangebot von 5 € statt 16,95 kann man am Büchertisch mitnehmen. Das sollte eigentlich jeder von euch, der in der Gemeinde Verantwortung hat, einmal lesen. Jetzt werdet ihr sagen, gut, das ist eine Untersuchung unter amerikanischen Christen, von dem man sagt, dass die Hälfte aller Amerikaner sich als wiedergeboren bezeichnen. Aber ich denke, es sieht nicht viel besser bei uns aus. Ich kann jetzt nicht hier alles lesen, was hier gerade uns auch betrifft, aber so ein paar Dinge. Auf die Frage, was die Befragten in den letzten 30 Tagen gemacht haben, antworteten wiedergeborene Gläubige ebenso häufig, sie hätten gewettet, an einem Glücksspiel teilgenommen oder eine pornografische Internetseite besucht. Etwas genommen, das sie nicht gehörte. Ein Medium oder Hellseher aufgesucht. Sie seien an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen oder hätten jemand misshandelt. Sie hätten genug Alkohol getrunken, um vor dem Gesetz als betrunken zu gelten. Und so weiter. Kein Unterschied. Eine andere unserer Studien beschäftigt sich mit sexuell unangemessenem Verhalten von Amerikanern. Anschauen von Online-Pornografie, sexuell eindeutigen Zeitschriften und Filmen, außerehelicher intimer sexueller Verkehr. Insgesamt stellten wir fest, dass 30% der bekennenden wiedergeborenen Christen zugeben, in den letzten 30 Tagen mindestens eins dieser Dinge getan zu haben. Im Vergleich dazu 35% anderer Amerikaner. Statistisch und praktisch bedeutet das, dass diese beiden Gruppen sich im Grunde nicht voneinander unterscheiden. Wenn diese Gruppen von Menschen in zwei getrennten Räumen wären und sie gebeten würden, lediglich anhand ihrer Lebensführung zu bestimmen, in welchem Raum die Christen sind, würde es ihnen schwerfallen, große Unterschiede zu finden. Da kommt jetzt hier ein Schlag nach dem anderen unchristlich, was eine neue Generation über Christen denkt. Ich habe ein Buch auf dem Büchertisch von Ilona Jacobs, im Pseudonym, Ich war eine von vielen. Wenn Pornografiesucht eine Ehe gefährdet. Das Buch hat 9,95 Euro gekostet, wir bieten es jetzt an für 3 Euro, was keiner kauft. Das Buch muss verramscht werden. Warum? Ja, freiwillig greift doch keiner zu so einem Buch. Da macht jeder einen Bogen drum. Er will sich doch nicht dem Verdacht aussetzen, nur irgendetwas mit Pornografie zu tun zu haben. Und ich behaupte, dass jeder Mann, der hier sitzt, mit Pornografie zu tun hat. Und die anwesenden Schwestern und Frauen werden töricht, wenn sie das verdrängen oder verneinen. Wir haben alle damit Probleme. Und hier schreibt eine Frau, eine gläubige Frau, von ihrem gläubigen Mann, einen Vorzeigemann in der Gemeinde, der ist pornografiesüchtig und wie sie das verdrängt hat, nicht wahrhaben wollte. Und wie sie sich irgendwann dem stellen muss, dann ausgeflippt ist, nicht mehr klarkam im Leben, sich getrennt hat, Psychiater und Psychotherapie aufgesucht hat, bis dann sie irgendwann wieder da war, wo der Herr sie haben wollte und dann auch ihr Mann zurechtgekommen ist. Und ich meine, das muss jede Frau lesen. Wir Männer müssen lesen, wie Frauen empfinden und ticken, wie man so heute sagt. Das haben wir wirklich nötig, uns in die Gefühle, Gedankenwelt von Frauen hineinzuversetzen, muss ich viel lernen. Aber ich glaube, die Frauen unter uns, die Schwestern, die sollten sich die Mühe machen, auch dieses Buch zu lesen. Denn wie gesagt, wir haben alle Probleme damit. Und es werden viele hier sein, die pornosüchtig sind, wo die Frau einfach wegguckt, es im Grunde ahnt, aber nicht wahrhaben will. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wie viel Not auf diesem Gebiet. Deswegen bitte ich das Buch an, auch wenn ich wenig Hoffnung habe, dass es mitgenommen wird. Aber bitte nehmt es dann mit, um es anderen zu geben. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Wir unterscheiden uns nicht so sehr viel von denen, die den Jesus nicht kennen. Wie schön ist das, wenn man dann wenigstens per Biografie Vorbilder hat und haben kann, wo einem etwas vorgelebt wird, was einem eine Sehnsucht weckt nach einem Leben, das fasziniert ist vom Wort Gottes und von dem Herrn Jesus. Deswegen freue ich mich auch, dass wir immer wieder Biografien herausgeben dürfen und vorstellen können, weil wir so wenig Vorbilder haben und wir so wenig Vorbilder sind. Ich denke an den Samuel Lemp, diesen Mann, diesen Bruder aus China. Inzwischen ist er 87 Jahre alt. Ich habe ihn im Mai noch besucht in Kanton, in Guangzhou, wie man es heute nennt. Niemals allein. Verfolgung und Erweckung im Land des Roten Drachen, 7,50 Euro. Also wenn ihr mal eine Lebensgeschichte lesen möchtet, die einmal die Geschichte der Christenverfolgung und auch der relativen Freiheit heute beschreibt, und welche Erfahrungen unsere Geschwister da gemacht haben, das ist unwahrscheinlich ermutigend und erfreuend und regt natürlich auch an zum Gebet, aber vor allem zur Selbstprüfung. Die Geschichte eines Mannes, im gläubigen Elternhaus aufgewachsen, Vater war Baptistenpastor, sehr begabt, kleiner Kerl, musisch begabt, konnte perfekt Klavier spielen, spielte Bach, Beethoven, Händel, Schumann, die Romantiker, stand auch vor der Frage als junger Mann, ob er Konzertpianist werden sollte, sich das Geld verdienen sollte, aber ging dann auf eine Schule, auch auf eine Bibelschule und hat dann dort die Bibel kennen und lieben gelernt, kam zum Glauben und hat dann mit 19 Jahren angefangen, Bibelteile auswendig zu lernen. 2-3 Jahre später konnte er, und ich habe mir das gut gemerkt, Römer bis Hebräer auswendig, Johannes 13 bis 17 auswendig, Matthäus 5 bis 7 auswendig, Bergpredigt und einige Psalmen. Er hat dann geheiratet. Er hatte damals in der Zeit Mao Zedong, die Rote Armee kam, alle Christen vom Ausland wurden nach Hause geschickt. Es gab nur noch die Möglichkeit, sich offiziell zu versammeln unter den Prämissen der Kommunisten. Und dann sind die treuen Christen in den Untergrund gegangen. Samuel auch, hat dann eine kleine Untergrundgemeinde geleitet, sagte dann seiner Frau, so mit 30 Jahren, inzwischen hatten sie 1-2 Kinder, ich weiß nicht genau wie viel, pack mal meinen Bündel, irgendwann werden sie auch kommen und mich holen. Es dauerte nicht lange, dann holte man ihn mitten aus einer geheimen Versammlung heraus, kamen 5 Männer in Zivil, einer zeigte auf ihn, das war der Judas, der ist es, nehmt ihn mit, ich will die Geschichte nicht hier zu Ende erzählen, können nachlesen. Auf jeden Fall, er kriegt dann 20 Jahre lang Gefängnishaft. 20 Jahre lang. Jeden Tag 12 Stunden harte Arbeit. Jeden Tag 20 Jahre lang von 8 bis 10 Uhr anschließend politische Umerziehung. Um diesen Mann, der überzeugt war von der Bibel, ihn zu brechen, ihn zu einem Kommunisten zu machen. 20 Jahre lang hatte dieser Mann keine Bibel. Aber er hatte sie im Kopf. Und er konnte das, was er gelernt hat, in jungen Jahren abrufen. Wenn ich jetzt mal fragen würde unter euch, wer hat den Römerbrief mal auswendig gelernt? Oder das Johannesevangelium? Psalm 23 kannst du vielleicht. Ich kann auch nicht viel mehr. Ich muss mich da auch schämen. Dieser Mann das Wort Gottes so geliebt, dass er es auswendig lernte. Und jetzt konnte er 20 Jahre lang davon zehren. Und er konnte 20 Jahre lang unter diesen furchtbaren Umständen ein Zeuge Jesu sein, ein Brief Christi mit einer Ausstrahlung, die andere so provoziert hat, entweder ja, sich zu bekehren oder ihn zu quälen, seine Werte. Und einer von ihnen, einer der Schärfsten, hat man auf ihn gesetzt, um ihn zu brechen. Eines Tages kam er zu ihm und sagte so, du pflügst jetzt da diesen Acker mit einer Hacke. Wenn du fertig bist, meldest du dich. Dann musste er dann als kleiner Kerl, wog nur noch 50 Kilo, abgemagert, keine Kräfte mehr, mit einer Hacke dann Furchen ziehen. Als die fertig waren, dann sollte er Tabakpflanzen düngen. Und das ist für einen Baptisten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in China ein Unding. Und natürlich noch eine Strafe für sich. Naja, aber er musste der Obrigkeit untertan war. Das hat er auch auswendig gelernt. Und dann, wie soll ich die jetzt pflanzen und so weiter? Ja, bevor du die in den Boden tust, du hast ja geflücht, da gehst du da hinten an die Latrinen, an die Tanks und nimmst dann so die Honigeimer und machst die voll und dann düngst du die Pflanzen dabei. Da sagt er, was für Honigeimer? Ja, du tu nicht so dumm, da hinten stehen dann so ein paar Eimer und dann gehst du dann an die großen Tanks, wo eure ganze Fäkalien drin sind und dann füllst du diese Eimer, spannst sie auf ein Joch und dann nimmst du die mit und dann düngst du diese Tabakpflanzen. Honigeimer, gelbbraun, mehr brauche ich nicht sagen. Honig. Er geht dann zu den Tanks hin und versucht dann, die Suppe dann oder die Soße da rauszuholen. Und da kommt der ganze Gestank ihm entgegen, ganz im Fliegen und Ungeziefer. Und ach, du liebe Zeit nochmal. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche Fäkalien transportiert habt. Die sind ganz schön schwer. Ich habe da in Stuckenbrock vor 30, 40 Jahren meine Erfahrung mitgemacht. Als er dir auf ein Joch tun möchte mit den 2 Eimern, dann bricht er zusammen, schwappt noch was über. Und was machst du mit dem Gold des Gefängnisses? Fängt er an zu schimpfen, der Wärter, auch die ganzen Kollegen lachen natürlich aus Höflichkeit dem Wärter gegenüber. pass bloß auf, wenn du nochmal was versplenterst hier, dann musst du das auflecken. Wieder großes Gelächter. Ja, und da muss dieser kleine Mann dann zu den Tabakpflanzen hin und dann nimmt er eine Tabakpflanze und dann greift er dann in die Suppe und dann kommt ihm wieder dieser Gestank so hoch und jetzt wird ihm da so übel, dass er erbrechen muss. Und der Wärter, der klatscht Beifall und sagt, großartig, ich werde dich für eine besondere Auszeichnung vorschlagen, du bringst deine eigenen Ressourcen auch noch mit ein. Also dieser gute Dünger hier und dann noch dein Gekotze, das wird ein guter Tabak werden. Alles ist wieder am Lachen. Aber während er hier innerlich natürlich auch am Verzweifeln ist, da kommen ihm Bibelverse in den Kopf. Von dem Apostel Paulus, Philipper 3. Ich erachte alles für Kot oder Dreck um der Vortrefflichkeit Jesu Christi. Das heißt, fasziniert zu sein von der Bibel. Oder außer dieses Joch trug, wirf auf den Herrn, was er dir auferlegt hat. Und so konnte dieser kleine Mann 20 Jahre lang ein fröhlicher, freudiger Christ sein, der die Wärter aller und die Kommunisten entweder zur Verzweiflung gebracht hat. Aber genau an diesem Tag, wo sie alle anständig gelacht haben, wenn er da am Brechen war und am Kotzen war, da kann man dann Folgendes lesen. Später an diesem Abend, während diese Gefangenen sich in Reihe und Glied aufstellten, um zur politischen Schulung zu marschieren, huschte ein Mithäftling in den Schatten neben Samuel. Wie ein Bauchredner sprach er deutlich und ohne die Lippen zu bewegen, ich habe dich heute auf dem Feld gesehen, sagte er, und ich habe dich schon früher beobachtet und mit anderen über dich gesprochen. Ich habe gehört, du würdest an Gott glauben, ich möchte mit dir reden. Vorwärts, Marsch, schrie ein Wärter. Als Samuel mit den anderen den Unterrichtsraum betrat, politische Umerziehung, stieg ein stilles Dankgebet aus seinem Herzen nach oben. Das war der schwierigste Tag in seinem Leben gewesen. In diesen Augenblicken der Müdigkeit und Dunkelheit konnte er sich nicht vorstellen, wie er noch einen Tag überstehen sollte. Aber solange er noch Herzen bewegen konnte, die einen Heiland brauchten, war er überzeugt, dass er an dem Ort war, wo der Herr ihn benutzen wollte. Und er wusste, dass der Herr selbst ihm auch die Kraft dazu geben würde. Und dieser Herr flüsterte ihm zu, denn von dem Herrn werden die Schritte des Mannes befestigt und an seinem Weg hat er Wohlgefallen. Und so sollte es immer sein. Ein kleiner Auszug aus dem Leben dieses Mannes, der heute mit 87 Jahren noch jeden Sonntag predigt, hat die größte Untergrundgemeinde in China mit 4000 Mitgliedern. Das ist ein Phänomen. Das war ein Brief Christi oder ist eine Bibel auf zwei Beinen, der seine Fröhlichkeit und Freude bis heute nicht verloren hat. Er hat seine Frau nicht wiedergesehen. Kein Kontakt mit Christen, außer einigen Gefangenen, die er dann zum Herrn führen durfte in der ganzen Zeit. Hinterher auch keine Briefe mehr von außen, aber ein fröhlicher Christ. Liebe Geschwister, wir werden alle beobachtet. Unser Ehepartner, unsere Kinder, sehr kritische Beobachter, unsere Mitmenschen, unsere Mitchristen. Eine unsichtbare Welt sieht uns. Paulus schreibt in 1. Korinther 4, Vers 9, wir sind ein Schauspiel der Welt, sowohl Engeln als Menschen. Wir werden beobachtet. Was sehen Sie an uns, wenn wir uns unbeobachtet fühlen? Was würde man über uns erfahren, wenn man einen Lauschangriff machen würde, wenn man unsere Telefone abhören würde, unsere E-Mails auswerten würde, unsere Computer beschlagnahmen würde, sehen, womit beschäftigen wir uns, womit verbringen wir unsere freie Zeit, welchen Wert haben irdische, materielle, vergängliche Güter und Dinge für uns? Dank dir, o Herr, das Gold und Schätze und Macht und Schönheit dieser Welt, dass kein Ding je mich kann ergötzen, was mir die Welt vor Augen stellt. Ich habe in den letzten Monaten, keine Angst, das Buch habe ich gar nicht mitgebracht, das ist so teuer, das kaufst du so keine, 27,90 €, sind auch noch drei Särgefolgende drauf. Und dann noch das Thema Geld, Besitz und Ewigkeit von Randy Elkern. Wer kauft schon so ein Buch? Aber das ist fantastisch. Ich habe schon zweimal gelesen, auch wenn es 700 Seiten hat. Habe ich gerne eine Geschichte rausgelesen oder zitiert, wie John Wesley mit Geld umging, mit materiellen Dingen. Da kann man viel von erzählen, die Zeit ist um. Auf jeden Fall eine Episode. Völlig außer sich galoppierte ein Mann auf John Wesley, diesem bekannten Erweckungsprediger, und rief: »Mr. Wesley, Mr. Wesley, etwas Schreckliches ist passiert. Ihr Haus ist komplett abgebrannt.« Wesley ließ die Nachricht einen Moment sacken und antwortete dann: »Nein, das Haus des Herrn ist abgebrannt. Und das bedeutet für mich eine Verantwortung weniger.« Und das war kein frommer Spruch. So hat dieser Mann gelebt. Lest seine Lebensgeschichte, das ist unwahrscheinlich herausfordernd. Und ich habe die Geschichte gerne erzählt. Aber habe manchmal gedacht, du liebe Zeit nochmal, wenn jetzt mein Haus mal abbrennen würde, wie würdest du reagieren? Und als wir jetzt am Dienstag oder ja auf Mittwoch, Mitternacht nach Hause kamen, vom Flugplatz Paderborn, durften 14 Tage Urlaub machen in der Türkei und kommen dann um 23:30 oder was unten an im Tal. Das Haus steht noch da, großartig. Ich war so müde, ich habe mich gleich schlafen gelegt. Meine Frau blieb noch ein bisschen länger auf und hat mich dann verschont, um mir am nächsten Morgen zu sagen, während unserer Abwesenheit haben Einbrecher viel Zeit gehabt, unsere Wohnung zu durchsuchen. Jedes Zimmer, jede Schublade, alles ist weg, was nicht nied- und nagelfest ist, was Wert hat. Hunderte von Euros, das, was an Gold und Silber und Schätzen in unserem Haus war, ja, konnte ich dann auch sagen, eine Verantwortung weniger. Ich freue mich, dass ich das nicht mehr mit mir rumschleppen muss. Das sind dann so praktische Lektionen, wo deutlich wird, ob wir wirklich fasziniert sind von unserem Herrn, ob er unsere Freude, unser Gold, unser Schatz, unser schönstes Bild ist und ob wir das andere wirklich loslassen können. Ich muss allerdings zu meiner Ehrenrettung gestehen, mein erster Blick, als ich dann in mein Arbeitszimmer kam, war, ist meine dicke Arbeitsbibel noch da, die lag da. Obendrauf lag auch noch von C.S. Lewis das Buch Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Ich hoffe, die haben das auch gelesen, dann wenigstens den Titel. Aber dann habe ich auch in meinen Schreibtisch nach anderen Dingen geguckt, die dann teilweise auch nicht mehr da waren. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ich denke, das lässt der Herr zu und das muss man aus seiner Hand annehmen. Und das ist ein guter Test für uns. Was ist uns im Leben wirklich wichtig? Hat die Bibel mein Leben wirklich verändert? Manchmal ist das ein Prozess, der nicht unbedingt faszinierend schön ist, manchmal auch faszinierend schmerzlich, aber heilsam. So, und jetzt müssen wir eine Stunde noch Zeit haben, um uns darüber auszutauschen, wie komme ich dahin oder wie kriege ich das wieder, was ich einmal an Beziehung mit den Herrn erfahren und erlebt habe. Leider gibt es kein Rezept, keine 10 Schritte. Das muss der Herr tun. Und da kann ich leider aus Zeitgründen jetzt auch nur noch ein Bibelvers zitieren, Galater 1, Vers 15, wo Paulus sagt, als es Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Liebe Geschwister, Faszination Bibel entsteht nicht, wenn wir uns jetzt eine neue Übertragung kaufen, ob das NEÜ oder NGÜ oder Hoffnung für alle oder was weiß ich für neue Übertragungen sind. Das ist völliger Unsinn. Die liest dann Luther 1912 oder Elberfelder oder Schlachter oder was auch immer. Es gibt kein Rezept, wie die Bibel für mich faszinierend werden kann. Kein Programm. Das muss wirklich der Geist Gottes in uns wirken. Gott muss den Herrn Jesus in mir offenbaren, durch sein Wort. Er muss mir die Augen öffnen. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. Von klein auf immer mit in die Gemeinde, jeden Sonntag mindestens 2-mal. Ich sah meine Eltern, ihr Leben. Als junger Mensch war ich sehr kritisch, aber ich wusste, die sind echt. Manchmal hatten wir Besuch, kamen die alten Brüder und saßen sie da alle mit ihren Bibeln in der Hand. Damals war es bei uns sogar üblich, dann auch noch eine Zigarre zu rauchen, auch wenn man über die Bibel nachdachte und ein Gläschen Wein. Und manchmal wusste ich nicht genau, sind die ja alle Tränen in den Augen, weil der Raum so blau ist vom Tabakrauch oder sind die wirklich begeistert von der Bibel? Aber die waren echt begeistert davon, das waren sie. Und dann waren dann der Chef von Abus, der alte Werner Bremiker und ein Packer von ihm, der beste Freund, ganz schlichter, einfacher Mann, die kamen dann angezuckelt und dann hatten sie alle die Bibel in der Hand, erfreuten sich über den Herrn. Ja, und ich stand da und ich saß da und ich guckte zu und ich staunte nur, denn ich konnte überhaupt nichts dran finden. Stinklangweilig für mich. Und dann hatte ich mal einen Rappel gekriegt und habe gesagt, irgendwas muss doch toll sein an dem Buch. Ich war da so 14, 15 Jahre alt, glaube ich. Jetzt setz dich mal hin, nimmst in der Konkordanz von Papa deine Bibel und jetzt studierst du mal die Bibel, am besten das spannendste Buch, wahrscheinlich müsste die Offenbarung sein, holst dir dann auch eine Betrachtung, eine Auslegung zu. Jetzt studiere ich die Bibel, jetzt will ich die Schönheit der Bibel kennenlernen. Ich kann euch sagen, nach 10 Minuten habe ich aufgehört und habe gesagt, ich bin dafür nicht geboren. Ich kann überhaupt nichts mit anfangen. Was ist da Tolles dran? Null, nix. Das war meine große erste Erfahrung mit Bibelstudium. Und dann habe ich ein Doppelleben gelebt, wie viele von euch. Sonntags immer mit, Vorzeigejunge, keiner ahnte, dass ab abends 22 Uhr für mich der Tag anfing mit meinen Freunden, waren alle sonntags in der Gemeinde, alle Bibel unterm Arm. Und dann saßen wir dann in der Kneipe, Tante Olga, unten am Neumarkt in Schwelm. Da haben wir dann abends gespielt und gepokert und allen möglichen Blödsinn gemacht. Und da haben wir gelächelt über die armen Säcke in der Versammlung, die nur die Bibel haben und keine Ahnung haben, was Leben ist. Hier, das ist Leben! Dann haben wir uns zugeprostet und sind dann so einigermaßen torkelnd nach Hause gegangen. Und dann kam eine Stunde in meinem Leben, die war sehr entscheidend. Bestimmte Umstände in der Lehre, einen furchtbar brutalen Chef, sodass ich beten lernte aus Not. Meine ersten Gebete waren immer die, bevor ich geklaut habe. Herr, gib, dass ich nicht erwischt werde. Ich habe fast jeden Tag geklaut als junger Mann, muss ich zu meiner Schande sagen. Und abends habe ich dann immer gebetet, Herr, vergib, dass ich geklaut habe. Ich wusste, dass Gott da ist, aber der hat überhaupt keinen Bezug zu meinem Leben. Aber unter diesem Chef, 3 Jahre lang, war es für mich eine Qual, unter ihm zu sein, habe ich beten gelernt. Und ich glaube, das war mein erstes aufrichtiges Gebet. Herr Jesus, bitte, wenn du da bist, erhöre mein Gebet. Schenke, dass dem Chef eine Lampe am Kopf fällt oder was, dass der 4 Wochen im Krankenhaus ist. Ich kann den Mann nicht mehr ausstehen, ich halte es hier nicht aus. 3 Jahre die Hölle, das ist zu viel. Der Herr hat das Gebet nicht erhört, der Mann blieb putzmunter. 3 Jahre lang musste ich mich dahin quälen. Fuhr mit der Straßenbahn von Schwelm nach Langerfeld zur Drogerie, wo ich meine Lehre hatte. Und wenn es regnete sehr viel, stellte ich mich unter in einer Buchhandlung, keiner christlichen. Und dort stand wochenlang ein christliches Buch und guckte mich an, wenn ich mich unterstellte. Und zwar schon Pastor Wilhelm Busch über seinen Bruder Johannes Busch. Johannes Busch, ein Botschafter Jesu Christi. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist ein großer Glatzkopf, der guckt dich an. Botschafter Jesu Christi. Wilhelm Busch kann ich aus anderen Büchern, aber den kannte ich nicht. Und jeden Morgen haben wir so eine kleine Begegnung da vorne, wenn es regnete. Wir sahen uns an und ich konnte nichts anfangen mit diesem Mann. Und als meine Mutter mich fragte, hör mal, du hast Geburtstag bald, hast du irgendeinen Wunsch? Habe ich so spontan gesagt, Mama, da in dieser Buchhandlung, da ist noch ein Kerl, Johannes Busch, Botschafter Jesu Christi, der hat mich so lange angeguckt, wir haben uns jetzt so oft gegrüßt, ich möchte ihn mal kennenlernen, vielleicht schenkst du mir das Buch. Die hat es mit Freuden getan. Ja, und was geschah dann? Das werdet ihr wahrscheinlich nicht erleben mit dem Buch, aber Gott hat dieses Buch benutzt, um mir seinen Sohn zu offenbaren. Da lernte ich per Buch ein Leben kennen, das so schön, so beneidenswert, so attraktiv war, dass mein ganzes Elend und meine ganze Schlappheit und Lustlosigkeit mir bewusst wurde. Und ich merkte, Mensch, es gibt ja etwas aus der Welt, wovon du überhaupt keine Ahnung hast. Und Gott hat dieses Buch und dann auch die anderen Bücher von Wilhelm und Johannes Busch benutzt, um mir die Augen zu öffnen für Dinge, die ich von klein auf wusste, aber die mir jetzt offenbart wurden, zu einer Herrlichkeit, zu einem Schatz wurden. Und das kann ich wirklich sagen. Da habe ich eine Zeit erlebt. Ich habe zunächst noch weiter geklaut. Ich habe nicht meine Sünde zuerst erkannt, sondern die Schönheit des Herrn und vor allem die Bedeutung des Kreuzes. Und dann hat sich alles andere von selbst erledigt. Ich war jeden Abend weiterhin mit meinen Freunden in der Kneipe, haben weiter getrunken. Aber jetzt war alles am Kopf gestellt, Umwertung aller Dinge. Da habe ich dann abends um 12 auf die Uhr geguckt und sagte, was ist das denn für ein langweiliger Verein? Immer nur Alkohol und Pokern und so weiter. Könnte ich doch jetzt oben in meinem Dachzimmer sitzen und in der Bibel lesen und mit meinem Herrn reden. Und das verlor sich dann ganz automatisch. Da hat mir keiner gesagt, du darfst nicht, du musst, du sollst, sondern die Liebe zum Herrn. Und dass Gott seinen Sohn in mir offenbart hat durch dieses Buch, hat mich dahin gebracht. Wie wünsche ich mir heute diese Zeiten zurück? Und ich wünsche euch allen, dass ihr das erlebt. Ich glaube, wir dürfen darum bitten. David betet auch im Psalm 119. Herr, öffne meine Augen, dass ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Können wir diese Bitte mitnehmen in unseren Alltag? Herr, öffne die Augen für die Schönheit deiner Person, für die Schönheit deines Wortes, dass das wirklich auch mein Schatz, mein Gold, mein schönstes Bild ist. Das wäre wirklich ein großer Segen. Jetzt haben wir tatsächlich 12.30 Uhr. Jetzt müsste ich euch eigentlich eine Menge Bücher vorstellen, ne? Aber vielleicht beten wir erstmal. Stehen wir auf. Herr Jesus, wir wollen uns nichts vormachen. Dir können wir nichts vormachen. Du weißt, wie es in unseren Herzen aussieht, wie unsere Beziehung zu dir ist. Herr, und wir alle haben nötig, dieses Gebet zu sprechen. Herr, öffne meine Augen, dass ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Herr, schenk doch, dass es wiederkommt, dass du unseres Herzens Freude, unser Gold, unser Schatz, unser schönstes Bild wirst. Benutze diesen Tag dazu, auch gleich die Unterhaltung und die Pause, und segne auch den Fortgang dieses Tages. Amen.